Der dritte Downhill World Cup des Jahres ist Geschichte. Das Wochenende in Leogang hat wieder ziemlich viel spannende Rennaction geboten. Und deswegen unterhalten wir uns hier heute im Pokal- oder Spital-Podcast mal wieder über den Downhill World Cup. Und ich begrüße in Österreich Markus Peckol und Gregor Sinn, unsere beiden Experten, die am Wochenende auch live vor Ort waren. Jungs, habt ihr euch gut erholt?
Ja, also mittlerweile schon. Wir reden jetzt ja am Dienstag. Das Rennen war ja schon Samstag. Hat man jetzt ein paar Tage, um sich erholen zu können. Hab schon eine fette Recovery-Tour auf den Schöckel treten können und bin motiviert und hab Bock, über das Rennen zu reden.
Sehr gut. Markus, wie geht's dir? Hast du dich auch erholt?
Ja, ich bin irgendwie immer noch durch, aber ich weiß eigentlich nicht warum, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Ich bin nur einmal im Jahr wirklich bei einem Weltcup und ich war da vor Ort wie so ein junger Hund, was ein bisschen mit dem Schwanz gewedelt hatte. Ich war völlig drüber zu jedem hin und ich gefreut, dass ich jeden sehe, mit dem Coach sprechen und auf der Strecke dann Line-Coach für Andy und da auch mit Botti zusammengearbeitet, was eigentlich der Hauptline-Coach von denen ist, und dann auch mit Drummer David und Philipp Potpetschnik vom Nationalteam. Und da den Berg auf und ab gelaufen und wieder bei den Bits hin und her, weil ich einfach hier alles aufsagen wollte. Dann war irgendwie mega Stimmung. Und dann nach Salzburg kommentieren fahren, dann wieder zurück. Und ja, jedes Wochenende kann ich das nicht machen, aber es war mega geil und die Fans vor Ort und die Stimmung. Und ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, komme ich immer noch ins Schwärmen, wie geil der Sport eigentlich ist.
Das ist schön zu hören. Ich habe es dieses Wochenende leider nur im Livestream verfolgt. Aber ich finde es da nach einem sehr coolen Rennen mit einer ziemlich guten Stimmung aus. Stimmt da mein Eindruck oder ist das anders rübergekommen? Wie habt ihr es vor Ort erlebt? Wie war Leogang dieses Jahr so im Vergleich zu den Vorjahren?
Immer schon. Ich glaube, es entwickelt sich auch bei den Fahrern. Früher war es doch mit der Strecke ein bisschen ein Leogang-Bashing und so weiter. Die ganzen Anfangsjahren war sie richtig wild und schwierig und dann ist ja dieses Bikepark-lastige Thema gekommen. Aber jetzt ist es wahrscheinlich einer der vollendeten Downhill-Strecken überhaupt, weil sie alles in sich hat. Von extrem schnell bis geschottert, der Motor war oben, die Kurven im offenen Bereich, die Stump-Section, was technisch schwierig zu nehmen ist und eine Schlüsselstelle ist, plus der untere Wald, was eigentlich sensationell ist, was zwar schnell ist, brutal steil, aber doch jetzt so gebaut, gefühlt, dass er wirklich sicher ist. Also da hatten wir keine Probleme und die anderen werden wir dann eh noch besprechen im offenen Bereich. Und ein letzter Satz zu Leogang im Allgemeinen, da lebt das halt wirklich jeder mit. Ich weiß, wie das von den anderen Weltcuporten oft so ist. Es sind keine Retortenorte, aber da ist der Veranstalter, was voll motiviert ist, und vielleicht der Bikeclub und dann noch der Bikepark. Aber in Leogang ist das da jeder von der Organisation über die Hoteliers, über die Bergbahnen, über die vom Supermarkt, egal wo man hinkam, kommt, da lebt jeder diesen Sport und das hat sich über die letzten 20 Jahre entwickelt und deswegen ist es jetzt so, wie es ist. Und du triffst auf der Strecke den Geschäftsführer von den Bergbahnen und den von Tourismus, die das beide ausrichten und sind da mit voller Begeisterung dabei und bedanken sich noch für die Arbeit, was man macht, obwohl man selber gar nicht viel macht bei allen. Jeder Einzelne lebt dort diesen Sport und dieses Event und das macht es, glaube ich, aus.
Ja, ich fand es auch jetzt so als eher von außenstehender Sicht, dass es wieder also mehr los war jetzt als in den letzten Jahren vielleicht. Vielleicht nicht so wie zu den Rekordzeiten. Ich erinnere mich dran, es war auch manchmal so, ist auch schon länger her, dass man von oben aus dem Wald runterkam als Fotograf Richtung Zielbereich und man hat nur von oben gesehen, boah, das ganze Ziel ist voll. Das war vor ein paar Jahren, ganz so krass war es nicht. Aber es war auch, ich meine, letztes Jahr meine ich mich zu erinnern, dass ich gar kein Bild gemacht habe, so von oben ins Ziel, weil es halt zu wenig Zuschauer waren. Ich dachte so, das sieht irgendwie doof aus. Und dieses Jahr ging das wieder voll, dass man so schön, beim Henry habe ich, glaube ich, so ein Foto gemacht, dass man so den Zielbereich sieht und drunter halt, keine Ahnung, 10, 15, 20 Meter tief die Menschentrauben ums Ziel. Und man hat auch voll gemerkt, wie im Laufe des Männerrennens halt die Zuschauer von oben vom Wald halt runterkamen. Ich habe auch mit dem Andi kurz geredet, der meinte, im Wald war es ohrenbetäubend laut, als er gefahren ist. Also es war echt wieder ein cooles Rennen und eine super Stimmung und ja, wir sagen es jedes Jahr, aber ich glaube so für die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich das Rennen, was am besten erreichbar ist und auf jeden Fall jedes Jahr ein Tipp, da mal vorbeizukommen und sich das Ganze live anzugucken.
Ja, okay. Dann lasst uns doch mal weitermachen. Markus hat eben schon mir schön Arbeit vorweggenommen, nämlich du hast die Strecke sehr schön beschrieben, also guter Mix aus schnellen Sektionen, dann der berühmt-berüchtigte Motorway, dann unten im Wald wird es steil und schnell. War es dieses Jahr so wie immer? Gab es signifikante Änderungen? Wie habt ihr das erlebt und wie war das Feedback von Fahrerseite aus?
Ja, was ich weiß, haben wir einfach nach dem Trackball kommen die Fahrer zu zwei, drei Stellen Anmerkungen gemacht, dass es dazu gerade ist. Das haben sie dann noch geändert. Der restliche Strecke war eigentlich Copy-Paste vom letzten Jahr. Ja, schon noch da, wo die erste Split ist, wo man durch den ersten Tunnel durchfährt und rausspringt, ist man in den letzten Jahren immer eigentlich der Hauptdownhill-Strecke gefahren, dass man jetzt rechts nach außen gesprungen. Da waren halt 50 bis 70 Meter einfach Wiese, die dann in Anlieger geführt hat, was dazu geführt hat, dass es ein bisschen schneller war, aber es ist geil.
Es war irgendwie eine komische Änderung, fand ich, weil es war halt ein bisschen langweilig, weil es ging halt geradeaus über die Wiese und wieder rein. Und ich mir so, okay, das ist jetzt irgendwie, ob man da über die Wiese fährt oder ob man 10 Meter weiter links über die Strecke fährt, ist irgendwie auch relativ egal. War halt eine Änderung, kann man machen, hätte man auch lassen können.
Aber uns fällt jetzt nichts Großartiges ein, was wir da vielleicht geben wollen, ob wir jetzt besprechen oder später, dann auch die Änderung am Motorway, aber die hat dann während, nach dem Qualifikationstag stattgefunden, weil einfach da heftige Stürze waren.
Genau.
Ja, lass uns da jetzt einfach drauf eingehen, was war da los? Also es gab ja, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, im Training schon 3 ziemlich üble Stürze. Wie sind die zustande gekommen?
Ja, ich habe es auch nur, ich habe einen miterlebt tatsächlich. Also ich stand auf der anderen Seite von dem Sprung, konnte ihn nicht sehen. Das war irgendwie ein bisschen komisch, weil man hat nichts gehört und dann war auf einmal voll lange rote Flagge, bis wir gecheckt haben, okay, das ist so 15 Meter von hier. Und es war Nathan Pontvian, denkst du, der berühmteste Fahrer, der da gestürzt ist, die Woche vorher noch Vierter geworden in Ludomiel. Und es war auf dem Motorway, gibt es eine so eine Brücke, da geht es zu dem Bongo Bongo Trail. Viele, die schon mal in Leogang gewesen sind, kennen das sicherlich. Und da kommen die Fahrer ziemlich Vollgas an, scrubben diese Brücke weg und danach geht es so ein Step-Down mit einer ganz leichten Linkskurve und wieder so ein kleiner Table und die sind halt alle mega schnell und drücken das alles so Vollgas weg. Und dieses Jahr gab es irgendwie 3 schwere Stürze in der ersten Trainingssession. Echt super unangenehm, so Stellen, wenn es einem das Vorderrad wegzieht, dann knallt man einfach halt mit 60 Sachen in den Boden oder irgend sowas. Oder der Pontvian, der ist dahinter in so, das ist so ein kleiner Bergbach, so ein recht tief ausgefräster Bachlauf quasi. Und da ist er reingestürzt, hat sich, glaube ich, die eine Niere angerissen, aber scheint irgendwie so den Umständen entsprechend glimpflich davongekommen zu sein. Ja, und wir haben auch schon vorhin drüber geredet, wir wissen nicht so genau, warum es passiert ist, weil sicherlich Wind hat eine Rolle gespielt.
Ich bin relativ klar, was andere auch so gesagt haben, wir hatten an diesem Tag brutalen Bögen Wind, auch in der Qualifikation, der ist wirklich stark von hinten gekommen. Und es waren auch wirklich alle überrascht, mit welchem Speed dann, ja, mit Andi und vielen anderen gesprochen, da hinkommt. Und die sind dann einfach in diese Stelle noch schneller hin, das war neu geschottert. Aber du hast das, ja. Bei manchen war der Sturz das Problem, dass sie einfach dann zwar weggerutscht sind und nachher rechts ist gleich die Bank da, oben von der Freeride Line, also oberhalb die obere Strecke. Und die sind dann halt dann voll in diese Bank rein und dann hat da der ganze Struggle begonnen und sie konnten das einfach nicht ausfahren. Und die Lippe, ich weiß aus der Vergangenheit, die gibt einem schon ein bisschen eine mit, die kannst zwar schön wegdrücken, ist kein Problem, aber bei 60 km/h oder eigentlich 65 dort, ob es nicht da sogar mehr sind von der Geschwindigkeit, weil du baust ja dann eigentlich wieder fast Geschwindigkeit ab, aber das ist wirklich die Stelle mit der allerhöchsten Geschwindigkeit, da war es interessant zu messen. Und wenn du einfach nicht kurz aufpasst und bekommst leicht eine mit, dann ist es verheerende Wirkung. Und die haben sie dann einfach mit dem Bagger wirklich abgegraben, gecleant. Und das sind aber so die Momente, wo wir beim Sicherheitsaspekt sind, wo du schwer Sachen planen kannst, weil da war jetzt 15 Jahre de facto
nichts.
Ja. Nichts. Also kein Sturz. Nicht. Und dann hast du auf einmal, zack, 3 auf einmal.
Ja, irgendwie in 2 Stunden.
In 2 Stunden. Und ich war ja auf der Strecke und du hast im Streckenfunk immer noch gehört, Crash, Startstopp, Marshall 16. Ja, genau. Und dann denke ich mir, scheiße, was ist dort? Gell? Und dann schaust du mir nach, wo ist nach 16? Denkst du, okay. Ja, aber wie gesagt, es wurde dann von den Offiziellen gleich darauf reagiert. Trotzdem haben wir leider 3 Verletzte, 3-mal Hubschrauber geflogen und von den anderen 2 Verletzten habe jetzt nichts weiter Tragisches mehr.
Der eine hat ein Deutscher, Nico Lamm, oder glaube ich, der hat sich beide Arme gebrochen. Also auch, ich habe das GoPro-Video gesehen, habe ihn weggucken müssen, weil er halt, ihm zieht es halt das Vorderrad weg und er knallt halt mit 65 in den Gegenhang eigentlich, hat sich halt beide Unterarme und ich glaube die rechte Schulter oder sowas gebrochen. Blöde Verletzung, klingt aber so, als ob sie wieder heilen sollte. Ich hatte mal was Ähnliches vor Jahren, auch mit beiden Armen und meinen Ellenbogen und hat man schon ein halbes Jahr sicherlich Recovery. Aber ja, sollte hoffentlich wieder werden und wir wünschen da allen eine gute Besserung natürlich.
Ja, genau. Wisst ihr noch abschließend, was der dritte verunglückte Fahrer, Roger Vieira, ist der, hat es den übler erwischt? Der ist ja jetzt kurzfristig für Pivot Factory Racing eingesprungen. Habt ihr da irgendwas gehört?
Habe ich nichts mitbekommen. Ne, weiß ich tatsächlich nicht.
Na, ist mir auch jetzt noch. Können wir dann mal schauen, was
ich auf glaube, Instagram dass er postet. Gepostet. Ich meine mich jetzt zu erinnern, dass er später gepostet hat, dass er glimpflich davongekommen ist. Also ich glaube, es ist tatsächlich nichts passiert. Okay. Ich bin nicht sicher, ob er nicht sogar später noch gefahren ist, aber ich glaube nicht mehr.
Ja, es ist alles okay. Er freut sich schon auf Val di Sole. Und er hat es geschafft, zwei Läufe noch reinzubekommen nach seinem Huge Crash Yesterday. Ja, aber er ist in einem Stück, schreibt er, und er freut sich auf Val di Sole.
Okay, ja. Das ist schon mal gut zu hören. Und dem Nicolam und dem Nathan Pontvian wünschen wir natürlich an der Stelle eine gute Besserung und eine schnelle Genesung. Ansonsten, abgesehen vom Wind, Wetter war eigentlich ziemlich optimal. Habe jetzt jedenfalls nichts von heftigem Regen mitbekommen, außer dann am Sonntag, als die Cross-Country-Profis und die Enduro-Boys und Girls gefahren sind. Es war ja ein ziemlicher Griff ins Klo, aber...
Das war krass, wirklich. Ich bin morgens aufgestanden, wir mussten halt auschecken, irgendwie so um 10 oder ich glaube um 10 oder so bin ich zum Auto, und es war von der Unterkunft bis zum Auto waren 15 Meter und ich war richtig nass danach. Ich musste dann nochmal fast umziehen.
Wie wenn du in die Dusche gehst. Es war brutal. Wir sind auch im Hotel gewesen mit der Family noch und wir sind die Zeit genossen. Ja. Aber was man zu den anderen Tagen sagen muss, ich kann mich nicht erinnern, wann ist das letzte Mal in Leon war, dass nicht irgendein Wetter durchgezogen ist, irgendein Schauer, was dann zwar nicht, vielleicht vor dem Training oder vor dem Timed Run oder der Wind so arg, dass nichts gegangen ist, ein Sturm durchgezogen, die Zelte sind geflogen. Nein, es war 3 Tage de facto irgendwie konstantes Wetter und die Strecke hat sich auch irgendwie gut entwickelt, und das ist schon das Spannende, das ist nach Wert unter der Kategorie Wetter einzuordnen. Wir hatten ja am Freitag, am Qualifikationstag, relativ Sonnenschein dann über den Tag. Es ist sehr trocken geworden, es ist sehr schnell geworden. Es gab am Vortag im Training noch relativ viel Feuchtigkeit im Wald, das war rutschig. Das hat sich dann eigentlich Richtung Perfektion entwickelt. Und das Spannende war aber, glaube ich, dass es in der Nacht von Freitag auf Samstag bedeckt war. Mhm. Und da hat irgendwie die Strecke wieder eine Feuchtigkeit aufgenommen, dass der obere Teil, glaube ich, wirklich gut zu fahren war und nicht so komplett staubig trocken war und unberechenbar. Und das hat dann auch, glaube ich, dazu geführt, dass wir dann am Samstag so wirklich krass schnelle Zeiten hatten.
Ja, kann mir vorstellen. Muss auch sagen, ich glaube, es gab einen fetten Regenguss am Tag vom Trackwalk. Da hat es richtig krass nochmal abends geregnet. Und dann halt wirklich 3 Tage Sonne, bis es wurde dann zum Ende hin, bis zum Samstag hin immer bewölkter. Aber zum Trackwalk und Training und Quali war es schon sehr sonnig. Und es hat wirklich ja den Boden ideale Feuchtigkeitswerte gegeben.
Ja, und am Finale war es dann auch optimal schön bewölkt, dass die Sicht noch ein bisschen besser war. Hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass es übermäßig rutschig war. Und das hat man dann ja auch in den Zeiten gesehen, dass die im Vergleich zum Last Chance Qualifier doch nochmal eine ganze Ecke schneller geworden sind. Eine Sache, die da auch so ein bisschen in die Kategorie Wetter oder Strecke fällt, die ich persönlich so ein bisschen schade fand, als ich mir den Livestream angeschaut habe, ist, dass im oberen Teil eigentlich fast nur mit Drohne gefilmt worden ist, jetzt mal abgesehen von der Startsequenz und der Stump-Sektion. Und ich finde, dadurch hat man halt gar nicht mitbekommen, wie sich die Strecke überhaupt, ja, wie die eingefahren war. Das hat man jetzt erst im Nachgang durch die ganzen GoPro-Videos gesehen, wie zerfahren das eigentlich war. Aber ja, andererseits verstehe ich auch, dass man als Fernsehteam gerne eine Drohne einsetzt. Sah auf dem Motorway auch wirklich cool aus, aber vielleicht dann nicht oben auch mal eine andere Perspektive wäre zumindest schön gewesen.
Vor allem dieses Vogelperspektive-Ding finde ich so sinnlos. Das kann man mal so kurz einblenden und sagen mal cool, es gibt ja dieses eine künstliche Steinfeld, das kaum noch so, also noch so angeschnitten wird von den Fahrern kurz vor dem ersten Tunnel, glaube ich. Und da haben die halt die Kurve danach dieses Jahr ultra krass geschrieben. Und das sah so cool aus mit dieser Drohnenperspektive und du siehst diesen kleinen Fahrer und hast so eine fette Staubwolke eben gesehen. Und das war cool. Aber ansonsten hat man halt irgendwie gar nichts mitbekommen oder, also die so lange zu zeigen, finde ich ein bisschen sinnlos. Und die Kommentatoren konnten damit im Englischen, Markus, ich habe dich leider noch nicht gehört. Ich habe mir nur nachher noch die Highlights schnell halt angeguckt, bevor ich den Artikel geschrieben habe. Und die Kommentatoren konnten damit irgendwie noch nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was willst du dann da sagen? Du siehst halt irgendwie 15 Sekunden lang den Fahrer so von oben und was sagst du dann dazu?
Na, da kannst du in irgendeiner Geschichte da nicht was erzählen, weil viel Greifbares ist nicht da. Du hast in einer Scrub-Kurve besprochen. Ja. Und aber hin zur Verbesserung. Und vor allem, da wäre es relativ einfach. Ich kenne jetzt die Insights nicht, warum das so ist. Und zu Red Bull-Zeiten weiß ich, da haben wir, glaube ich, da oben hat schon Kameras schon gegeben. Ja. Und vor allem, das ist frei da. Da kannst du mit einer fetten Telekamera relativ viel abfangen, wenn du die richtig positionierst, weil es ist kein Baum und nichts im Weg. Also du
bekommst du auch mit Dele relativ viel rein, aber vielleicht müssen wir das mal anmerken.
Naja, ja. Kommen wir zum eigentlichen genau, Rennen, oder?
Moritz, ja, erzähl. Okay, dann machen wir direkt weiter mit den Rennen. Und los geht's wieder mit den Juniorinnen. Schon wieder ein österreichischer Sieg, da werdet ihr sicherlich gejubelt haben. Markus reißt die Arme hoch, diesmal aber nicht die Frenalina, sondern die Zielrosa, also Rosa Ziel. Bei euch sagt man ja erst den Nachnamen, dann den Vornamen. Ziemlich
umgekehrt. Ich bin gebrieft worden von Kommentatorenschulen, auch zuerst den Vornamen nennen und dann den Nachnamen.
Ja, aber der normale Österreicher sagt schon die Frenalina, oder?
Ja, wir sind ja. Das der Kulbandi. Also wir sind ja, das genau. So gewohnt, in der zuerst den der Kulbandi.
Ja.
Ja, das ist so. Also ja. Dann, aber dann darum gedanklich da umstellen. Aber jedenfalls kretsche ich da gleich rein, weil es natürlich aus Österreicher, im Schrägstrich deutschsprachiger Sicht natürlich wunderbar ist. Rosa Ziel ist mal, Lena Friener ist ja leider gestürzt, leichte Gehirnerschütterung, konnte natürlich dann ihren starken Auftritt von Ludenbilder den Sieg nicht in die Verteidigung reinbringen, aber Rosa Ziel wirklich starke Leistung vor halt der Ausgard. Die haben sich ja in den Jugendjahren schon immer gebettelt, bevor sie jetzt in die Junioren aufgestiegen sind. Und war Heimsieg und dann die schnellste Qualizeit zu haben, das dann nochmals abzuliefern im Finale mit einem wirklich starken Run. Auch, glaube ich, Top 10 bei den Damen dann in der Elite die Zeit. Und für Nachwuchs und alles zusammen natürlich, generell kommen wir dann später noch, aus deutschsprachiger Sicht war das richtig, richtig starkes Wochenende und das muss man dann, wenn es dann mal so weit ist, wo wir eigentlich immer gejammert haben und warum ist da nichts, ist da jetzt schon eine gewisse Dichte erkennbar und das ist richtig geil.
Jetzt ist auch cool, das ist jetzt die dritte Siegerin in drei Rennen und ist auch genau die, wo man vorher gesagt hat, das sind die großen Favoritinnen, die werden es dieses Jahr zwischen sich ausmachen und gut, die Alisa Ostgaard, die hat jetzt noch nicht gewonnen, die hat sie in Polen so ein bisschen weggeworfen. Sie wirkt ja oft so, als hätte sie vielleicht so den krassesten Endspeed, aber hat da irgendwie so das wie sagt man, den Racecraft noch nicht ganz optimiert, muss es halt auch mal nach unten bringen. Und es scheint gerade bei jungen Amerikanern so ein bisschen ein Problem zu sein, den rohen Speed, den man hat, auch ins Ziel zu bringen. Aber ansonsten haben jetzt alle drei quasi frischen Juniorinnen schon mal gewonnen und jetzt eben auch die Rosa und ich fand ein recht beeindruckender Lauf. Sie wirkt ja generell immer sehr abgeklärt und ruhig und ich würde auch sagen, fahrtechnisch jetzt nicht am aufregendsten, aber am saubersten vielleicht von allen. Also man sieht irgendwie bei ihr keinen Fehler, es ist immer sehr elegant, wie sie fährt. Also hat sie gut gemacht auf jeden Fall.
Ja, die haben schon viel früh damit begonnen, auch an die Mannschaft hin und her an dem zu arbeiten. Sie ist bei Cube, glaube ich, wirklich in der super Betreuung, die da von unten rauf mit einem guten Fokus, mit dem richtigen Fokus zur Thematik, gar nicht so die Ergebnisse anfangen in den Vordergrund stellen, sondern die Fahrtechnik, wie gehe ich um, was ist meine Aufgabe, für was stehe ich. Beim Rennsport in den Juniorenjahren, dass, wie du sagst, dass ich mich nicht gleich zerschieße, sondern eher dieses Paket im Vordergrund stelle, was brauche ich dann später in der Elite. Und das wirkt jetzt schon und das ist schön zu sehen.
Ja. Ja, muss man auch generell sagen, ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende für Cube in Leogang. Also einerseits mit Rosa Ziel, die gewonnen hat, aber auch Casper Hickman bei den Junioren, Max Hartenstern ist richtig gut gefahren, Jess Blewett ist richtig gut gefahren. André Zink oder Cink hat hat den Cross Country nach vielen, vielen Jahren gewonnen. Und bei den Junioren haben sie, glaube ich, auch noch da einen Sieg geholt. Also muss man schon den Hut vorziehen vor der Teamleistung von Cube. Und was ihr eben gesagt habt, so die drei Favoritinnen haben sich jetzt die drei Siege unter sich aufgeteilt. Da muss man auf jeden Fall schon noch die Alisa Ostgaard in den Ring werfen. Und natürlich auch Ellie Hulsebosch, die jetzt jedes Mal in der Quali sehr stark war. Und irgendwie so, ja, so ganz den Speed haben sie derzeit nicht. Oder zumindest bei Alisa Ostgaard, so Gregor, das eben schön als Racecraft bezeichnet. Aber das wird sicherlich auch noch kommen. Und ja, wir bleiben dabei. Eine sehr coole, umkämpfte Kategorie, genauso wie die Junioren. Und wie schnelllebig es da zur Sache geht, das hat man ganz gut an Bodie Burke gesehen, in Ludenwell noch so der Fahrer der Stunde, der da mit einem Wahnsinnsrun sich den ersten Sieg geholt hat, jetzt in der Quali raus, nicht im Finale dabei. So schnell kann es manchmal gehen, also im Downhill-Sport liegen die Höhen und Tiefen sehr nah beieinander. Und auch hier hatten wir jetzt im dritten Rennen wieder den dritten Sieger. Aus meiner Sicht ein bisschen überraschend, aber wenn man bei den letzten Rennen aufgepasst hat, dann irgendwie doch gar nicht so eine Sensation.
Ja, also ich würde sagen, dass Olli Clark, der, was Bodie Burke in Ludon-Gell war, war Olli Clark jetzt ein Leogang, der war echt im B-Training, fand ich auffallend schnell, der hat super krasse Sachen gemacht, der war irgendwie neben dem Andy. Der Einzige, den ich gesehen habe, der in dem steilen Waldstück unten von der Brücke runtergappt, in diese äußere Linie, wo es diese Splitline gibt. Und das war schon ziemlich krass, das hat auch sonst niemand gemacht von denen. Er hat's auch, ich habe ihn im Quali-Lauf dort gesehen, die hat er ja auch gewonnen. Und sonst ja auch irgendwie ein abgeklärter Typ halt irgendwie, hat es einfach gemacht, hat sich mega gefreut und einen krassen Run gehabt, auch so nah am Limit, aber irgendwie nicht drüber, also war einfach eine geile Geschichte, fand ich, hat mich super gefreut für ihn, auch im Ziel waren alle mega happy, auch seine Konkurrenten und so, haben alle sofort gelächelt, haben ihm so auf die Schulter geklopft, also ist irgendwie gerade ein cooles Racing einfach, was da stattfindet.
Ja, die Junioren-Siege oder wenn ich jetzt genauer hinsehe, oder weiß ich nicht, gewinnen schon wirklich an Bedeutung. Und es war auch ein großer Erfolg für MS Sirius, also quasi für MS Racing. Die sind ja schon seit 20 Jahren im Zirkus. Die hatten zuerst MS Intense, dann MS Evil, MS Mondraker. In dem Zeitraum bin ich für sie gefahren. Es ist Markus Stöckl und Lukas Heider, die beiden, was das machen. Mhm. Und wirklich, das Team gibt es durchgehend gefühlt seit, glaube ich, 2003, seit diesen Jahren. Und sie waren jetzt wirklich, die letzten Jahre waren sehr, sehr schwierig für sie. Die Fahrer, die sie geholt haben, waren dann leider verletzt, wie Drummer David und Co. Mhm. Dann materialseitig einfach schwierig gewesen. Aber jetzt damit mit Zero und ich glaube, Sonto haben sie Suspension, irgendwie passt das jetzt so zusammen, weil sie in der Elite auch stark sind. Tuareg Cabane war eigentlich wieder gut dabei.
Auf jeden Fall.
Ja. Und Olli Clark ist so der, ich glaube, Anti-Held ist jetzt das falsche Wort, aber jetzt vergleichen wir die Asa Vermette und Bodie Burke und von die älteren Brüder, die sind irgendwie so rausgeschleckt, so clean, ne? So, clean, ja. So schon Stars und perfekter Style und die Kleidung, die kannst alle als Fotomodels gefühlt hinschauen, die eine halt für den französischen Katalog und die andere für den amerikanischen Surferkatalog. Und dann kommt dieser Bodie Burke daher, richtig massiver Olli Typ. Clark, Olli Clark, Entschuldigung. Ja. Richtig massiver Typ, noch ein bisschen unrasiert, ein bisschen rundes Gesicht.
So ein Mallet,
so komplett ehrlich. Und das ist auch erfrischend bei den Junioren gewinnt das. Jeder freut sich mit. Und die Story habe ich einerseits für ihn, aber andererseits auch für MS Racing. Also das ist wirklich richtig cool empfunden.
Ja, total, ja. Ja, über den Acer Vermette muss man auf jeden Fall auch noch reden, der jetzt das erste Mal dieses Jahr, glaube ich, auf dem Podium war, als der große Star, auch irgendwie nachher nicht total unhappy war, aber jetzt auch nicht super glücklich drüber und gesagt hat, so hey, er musste einfach einen cleanen Lauf runterbringen. Also es ist irgendwie schon krass, dass er eigentlich so der, man würde schon sagen, der überlegene Star der Klasse ist und jetzt sich über einen dritten Platz quasi freut, weil es ihm scheinbar echt aktuell schwerfällt, den Speed einzuschätzen, den er fahren muss in Polen, ich weiß gar nicht mehr, was in Polen war, ehrlich gesagt, in Ludon-Wiel war er weit vorne, ist gestürzt, jetzt ist er ein bisschen zu langsam gefahren für den Sieg. Kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob er da seine Balance wiederfindet jetzt in Val d'Isol.
Ja, aber in den jungen Jahren, der Star wird immer mit den Medien gemacht und er ist Amerikaner, er ist die Nachwuchshoffnung, hat Red Bull, ist mit Frameworks und Nico Mullally macht da richtig gute Arbeit für das, was eigentlich im Rahmen seiner Möglichkeiten steht, steht er richtig dick da und da zeigt, wenn einfach jemand was mit Leidenschaft macht und das lange durchzieht, kommt irgendwann das Ergebnis und die älteren Brüder, ja, die verschwinden natürlich ein bisschen hinter französischen Brille, die sind da nicht so in massentauglich von dem her und da passt natürlich ein Acer Vermette perfekt rein. Aber das ist natürlich auch ein Druck, wo dem er ausgesetzt wird, dem er umgehen muss. Die Erwartungshaltung ist da, dass er da gleich richtig performt und die anderen sind ja, das Level ist unglaublich hoch bei den Junioren. Und was man dann vielleicht auch noch sagen muss, es war dann schon spannend gegenüber Ludenwil, der Zeitabstand war relativ groß für die Junioren, also unter Anführungszeichen haben sie fast noch mitdominiert in Ludon-Wiel, sind sie jetzt doch mit etwas Rückstand.
Drei Sekunden.
Das ist schon viel. Ist nicht viel, aber in der Platzierung ist es schon viel.
Ja,
das sind wir dann bei Platz 20
circa.
Ja. Aber das hat natürlich
hat
natürlich auch mit der Strecke zu tun, wo Ludon-Wiel einfach der Wahnsinn, also der innere Wahnsinn musste aus dir raus, um da auch schnell zu sein, war Leogang einfach, du musstest mit höchster Präzision fahren.
Und das hat auch den Unterschied gemacht, weil in den Jahren einfach, glaube ich, noch ein bisschen die Erfahrung fehlt, auch die gewisser Weise vielleicht noch die Skills, die körperlichen Fähigkeiten und.
Ja.
Das ist meine Einschätzung.
Genau, was ich noch zum Olli Clark anmerken wollte, also seine Zeit, er ist eine 3 Minuten 0 Sekunden gefahren, war da in etwa im Finale auf dem Niveau, auf dem, also auf dem zeitlichen Niveau, auf dem Andy und Aaron Gwynn in ihrem Last Chance Qualifier unterwegs waren, wäre damit, glaube ich, im Finale bei den Männern in die Top 20 gefahren, also irgendwie so 18., 19., 20. Platz. Was ja eine wahnsinnig gute Leistung ist. Und gleichzeitig irgendwie absurd, dass man da jetzt fast schon so ein bisschen enttäuscht ist und sagt, ja, die Junioren waren jetzt im Vergleich zu den Männern dieses Mal nicht so gut. Also da haben wir uns einfach schon an ein krasses Niveau gewöhnt, was da eben nicht nur ein Ace Aber Matt zeigt und nicht nur ein Max Alran oder Till Alran. Also insgesamt einfach cool zu sehen, wie umkämpft die Kategorie ist und wie sich das eben auch auf die anderen Fahrer auswirkt. Also ich denke schon, dass ein Olli Clark oder ein Tyler Wade enorm davon profitieren, dass sie jetzt schon in ihren jungen Jahren so starke Konkurrenten haben. Ansonsten hatten wir bei den Junioren ja immer, wenn überhaupt, also entweder einen sehr dominanten Fahrer, wenn ich da mal an Finn Iles oder Thibaut Prehler zurückdenke, oder dann so Duelle wie zum Beispiel Jackson Goldstone gegen Jordan Williams. Aber dass jetzt in der Masse in einem Jahrgang so viele Fahrer auf dem Niveau fahren, finde ich schon wirklich stark. Und da kann man sich drauf freuen, wie das dann wird, wenn die mal in die Elite wechseln. Also da werden auf einen Schlag einige Fahrer dabei sein, die da realistische Chancen haben, direkt übers Q1 ins Finale zu kommen.
Ja, absolut auf jeden Fall. Das wird super spannend werden.
Ja, ebenfalls super spannend war zum dritten Mal in Folge der Last Chance Qualifier. Das ist ein roter Faden, der sich durch die Saison zieht. Ich glaube, das wird auch so weitergehen. War wieder mega hart umkämpft. Dieses Mal wieder einige prominente Opfer, die in die Strafrunde mussten. Aaron Gwynn, Ronan Dunn, Finn Iles, Marin Kabirou und Andy Kolb musste auch in den Last Chance Qualifier. Am Ende haben sich dann letztlich die Favoriten im Last Chance Qualifier doch relativ souverän durchsetzen können. Andy Kolb mit der schnellsten Zeit des Qualitags. Ihr habt einen engen Draht zum Kolb-Andy. Wie habt ihr ihn am Freitag erlebt? Markus, hast du dich mit ihm unterhalten vor dem Last Chance Qualifier, nach dem Last Chance Qualifier? Wie war da die Stimmung?
Ja, wir waren im ständigen Austausch und noch nach Q1 war die Stimmung natürlich ausbaufähig und verständlicherweise. Es waren zwei kleine Rutscher, ja, der 2 Sekunden verloren und bist raus. Und das ist ja heutzutage wirklich das Brutale. Früher würdest du über die nicht viel sprechen, ja, da bist du ab 30 drinnen, ja, hätte ich ein paar Punkte verloren. Nein, da musst du wieder rauf. Ich habe mich ja schon unten irgendwo beim Salzburghof oder Co. mit einem Steak essen gesehen. Nein, muss ich wieder auf die Strecke rauf. So. Nein, und da muss ich aber sagen, und ich glaube für Andi, für die Zukunft ist es dann schon interessant, weil er vor Q2 oder im Nachhinein dann gesagt, dann denkt er halt oben dran, oh ja, wenn ich mich jetzt nicht qualifiziere, das ist der Heimweltcup, ein ganzer Fanbus von seiner Heimatgemeinde mit 30 Leuten kommt da raus und hin und her. Also die Option nicht zum Qualifizieren gibt es nicht und das geht aber so schnell, dass du das wegwirfst. Ja. Und dass er dann war ich noch kurz wirklich einzugehen in der Kurzanalyse, wie geht man da jetzt rein und irgendwann der Punkt so aus, du nimmst es jetzt wie einen Rennlauf, voller Fokus, absolut voller Angriff, vorn was geht, weil dann bist du am sichersten unterwegs. Und dass er dann, also im Nachhinein betrachtet, nicht jetzt 7., 8. wird er irgendwie mit Ding reinkommt, sondern die erste und die schnellste Zeit des Tages noch fährt, ist, glaube ich, ist ein Boost für die restliche Karriere kann das sein. Weil das einen größeren Druck kann er wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr so richtig verspüren,
ja,
als das hier. Und das ist ja das neue, wirklich arge bei Last Chance Qualifier, oder quasi die zweite Runde. Weil die alle, was protected waren und ja, sind im Finale stürzt, ja, du warst im Finale, du hattest die Vorzeiten, du warst in der Vorbereitung, alles da, du bist halt gestürzt. Mhm. Aber jetzt kann dir, wie vielen schon passiert sind, echt, du stehst an dem Freitag dann da und das war's.
Mhm.
Und da ist oft wirklich dieser eine Run wichtiger, dass du im Finale bist, wie was dann im Finale passiert, aus für die natürlich Top 10 und so weiter.
Ja.
In der Einschätzung. Auch mit dem Track Team Manager Andrew Shenrock gesprochen, gesagt, es gibt einfach Teams, die kämpfen seit 3 Rennen damit, dass sie überhaupt jemanden im Finale haben. Das ist für Craig dann diesmal noch gut ausgegangen, wie Matt Walker, der war, glaube ich, was war der? 33., 31. Und jetzt war jetzt der 30. Also, aber so richtig knapp. Ja. Da sind schon Stories dahinter, denen dann gar nicht bewusst ist. Und das ist dann schon eine ganz eigene Dynamik. Und ich wahrscheinlich eine der besten Regeländerungen, die was passieren hätte können, weil wir jetzt erst merken, wie stumpfsinnig die Protected-Regel war.
Ja,
im Nachhinein. Gar nicht eine Kritik in der Vergangenheit, aber man kommt jetzt drauf, was haben wir da eigentlich gemacht?
Ja, hat so langweilig gemacht.
Ja.
Ich fand auch, das Video. Was ist halt für ein Privileg für die Fahrer, aber die eben den Protected-Status hatten.
Ja, also, sobald du den einmal hattest. Das Adeltum ist abgeschafft. Also die Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt es nicht mehr.
Ja. Gregor, was wolltest du noch anmerken? Was fandest du
interessant? Nein, ich fand das Video vom Andi so geil, wie er im Ziel dann war. Der ist ja ins Ziel rein, hat sofort eine Mega-Zeit, 3-Minuten-Zeit hingelegt, die auch schneller war als die vom Verger im Q1. Und er hat sich ja krass gefreut, weil er jetzt gerade das Rennen gewonnen hat irgendwie. Und hat man auch richtig, also ich fand das ein saugeiles Video, was er da gepostet hat, wo man echt merkt, was für ein krasser Druck auf ihm war und so. Und da habe ich auch gedacht, okay, da habe ich wirklich gedacht, okay, wenn er das jetzt ausgehalten hat und so krass performt hat, dann ist er mein Favorit für das Rennen eigentlich, fürs Finale. Hat dann nicht so ganz geklappt, aber ist trotzdem gut gefahren.
Ja, wobei ich sagen muss, das fand ich dann letztlich interessant, dass, ich glaube, wie schon in Lunenwiel, dass so die Schnellsten aus dem Last Chance Qualifier dann irgendwie doch nichts mit der Entscheidung des Tages zu tun hatten. Also der Beste aus dem Last Chance Qualifier im Finale war dann Ronan Dunn, ich glaube auf dem sechsten Platz. Denke ich, wird im Verlauf der Saison spannend, wenn man da noch mehr Erkenntnisse hat, ob vielleicht dieser eine Peak am ob sozusagen dann die Leute, die im Last Chance Qualifier richtig stark waren, ob die dann ihren Peak einfach zu früh hatten, ob man es überhaupt schaffen kann, zweimal so eine krasse Anspannung, so eine krasse Leistung auf den Punkt hinzubekommen an zwei Tagen. Also bin ich einfach mal gespannt. Da wird es sicherlich auch noch andere Beispiele geben. Nur hier jetzt in Leogang fand ich es auffällig, weil eigentlich hätte ich gedacht, nachdem ich die Zeiten gesehen habe, Andi mit einer 3-0 schneller als Berger und Piron in der Quali, dachte ich, okay, der Sieg wird nur über ihn gehen oder zumindest auf dem Podium hat er, wenn er einen guten Lauf runterbringt, sehr, sehr gute Chancen. Und aus meiner Sicht hat er dann im Finale einen sehr guten Lauf gezeigt, aber so ganz gereicht hat es dann doch nicht.
Da hat er eine andere Meinung zu, oder? Ich habe mal kurz mit ihm geredet. Gut, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber kann man vielleicht kurz drüber reden. Also er hat einen guten Lauf gehabt, aber er hat, und man sieht es, ich habe es ja auch nachher im Livestream nochmal angeguckt, was er mir erzählt hat, und man sieht es auch, er hat irgendwie 3 Fehler drin oder sowas. Und ich war auch überrascht, weil ich dachte, am Anfang ist er so recht schnell durchgereicht worden, weil er auch schnell nicht mehr auf dem Hot zieht. Und da dachte ich so, okay, also wenn er jetzt irgendwie Top 15 oder Top 20 wird, dann ist es noch gut. Und am Ende vom Rennen war ich total überrascht, dass er halt Achter ist mit 1,6 Sekunden Rückstand. Ich so, okay, krass, das ist halt nichts wirklich.
Nein, ist wirklich nichts. Ja. Das ist wild. Und das ist zwei Themen, was du, Moritz, zuerst aufgegriffen hast. Um es bildlich darzustellen, Andi ist dann rauf und ich bin dann auch nochmal auf die Strecke rauf und wir waren voll im Fokus, jetzt diesen Rennlauf hinzubekommen. Was gibt man noch für eine Tipps? Kann man von der Strecke, ich bin von unten rauf, Botti, also Johann Botti, der Lenkrad ist von oben runter, um einfach sehen wir irgendwas, wir haben auch nichts nach oben gemeldet, weil eigentlich alles in Ordnung war, auch noch nach dem Juniorenrennen, also um den Athleten auch nicht zu verunsichern. Wir sind da rauf und es ist ein Zeitraum von raufgehen, bis das Rennen dann vorbei ist. Vorher sind 3-4 Stunden. Mhm. Und in demselben Moment, wo wir uns quasi jetzt die Strategie überlegt haben, wo gehen wir auf der Strecke hin, und Andi seine Vorbereitung, hat Bruni seinen Rucksack gebracht, ist aus dem Pit raus und ist nach Hause ins Hotel gefahren. Mhm. Und das heißt, die Erholungszeit, und vor allem körperlich ist es nicht, ich glaube mental. Mhm. Und das knappert dir schon was weg vom Wochenende. Und ich glaube, manche können, Aaron Green ist ein schönes Beispiel dann, glaube ich, dafür. Der war auch ja ganz knapp hinter Andi war in Q2. Mhm. Die drittschnellste Zeit des Tages hatte und am Ende des Tages waren es dann 3 Sekunden. Ich glaube, von Ronan und Andi, die Leistung waren sehr hoch einzuschätzen und Andi hatte den Speed auch, um zu gewinnen. Also er hat ja oben schon vor dem Motor bei 2,7 Sekunden Rückstand auf Goldstone.
Dann sind's voll aufgeholt.
Und dann waren es nur mehr 1,3 und dann hat er einen kleinen Fehler eingebaut und quasi im Waldstück hat er die schnellste Teilzeit gehabt. Ja. Also er hätte auch den Speed gehabt, um zu gewinnen, wie viele andere, die innerhalb den Top 10 waren. Ja. Nur der ein oder andere Fehler, was eingebaut wurde, war einfach zu viel. Und dann sind es 1,6 Sekunden, du bist Achter.
Ja.
Und das ist das Krasse. Und aber wie du sagst, Moritz, ich bin echt gespannt. Ist dann spannend zu beobachten, was das mit einem wirkt. Weil in diesem Rennen hat sich aus den Top 10, glaube ich, auch keiner, also quasi Top 10 Q1, die letzten 10 Starter, hat sich keiner mehr aufs Podium geschafft.
Das ist auch krass,
ja. Ja. Das stimmt. Genau, da können wir auch noch gleich dann drauf zu sprechen. Aber wir machen nochmal einen kurzen Abstecher, wollen natürlich das Finale der Frauen nicht unterschlagen. Und da gab es am Samstagmorgen eine leider sehr negative Meldung, und zwar von Nina Hoffmann, der großen deutschen Hoffnung, die, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, wird es eh schon mitbekommen haben. Nina hatte einen sehr, sehr heftigen Crash, ist über den Wallride drüber geflogen. Letztes Jahr gab es schon einen ähnlichen Sturz von einem, der auch drüber hinausgeschossen ist, aber das noch irgendwie halten konnte und dann erst gestürzt ist. Nina ist einfach voll drüber geflogen. Gregor, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Du hast ja auch mit ihr unterhalten. Wie ging es ihr? Wie geht es ihr jetzt? Weißt du da was?
Genau, ich habe kurz mit ihr geredet. Ihr geht es auf jeden Fall den Umständen entsprechend sehr gut. Sie hat keine schwere Verletzung oder irgendwas. Eher so eine Ganzkörperprellung. Auf jeden Fall auch die Rippen sind ein bisschen angeknackst. Da macht sie wohl nochmal eine Untersuchung in den kommenden Tagen, dass man das nochmal genauer anguckt. Da war direkt nach dem Sturz aber erstmal nichts zu sehen, was natürlich sehr gut ist. Sagt, sie ist halt super steif. Hatte eine Gehirnerschütterung auch auf jeden Fall, die aber von den Nachwirkungen her glimpflich zu sein scheint. Also sie war schon irgendwie auch ausgenockt und meinte, sie hat so eine halbe Stunde Gedächtnisverlust. Aber nicht dieses, ja, was dann nachher oft passieren kann, dass man dann so total verwirrt ist oder schnell überfordert mit Situationen. Sie meinte, sie merkt gar nichts. Also ihr Kopf ist okay, aber macht jetzt natürlich super ruhig, um den zu schonen erstmal. Und ja, wie es passiert, wir haben alle das Video gesehen von Win Masters, der hat es gefilmt und sie hat mittlerweile auch ihre GoPro gepostet. Und es sieht so aus, als hätte sie halt versucht, wie ihre männlichen Teamkollegen so krass in den Wallride reinzugappen von der letzten Welle im Motorway, was echt so einige Meter in eine senkrechte Holzwand sind. Ist cool, wenn man es kann, aber bringt jetzt fürs Rennen nichts. Und das war aber nicht ihre Absicht. Also sie hat zu mir gesagt, sie hatte auch so, was Herr Markus schon gesagt hat, so Bögen, Rückenwind morgens. Und sie hätte super krass Rückenwind auf dem Motorway gehabt und ihr Ziel wäre es nur gewesen, das sind so zwei Wellen vorher aus Schotter und dass sie halt so in diese letzte Schotterwelle noch so reinfliegt und sich dann in den Motorway reinpusht. Und deswegen hat sie das nicht so aktiv weggedrückt und hat aber wohl brutal unterschätzt, war auch morgens der erste Run, war vielleicht noch nicht so ganz wach und konzentriert und hat es einfach voll unterschätzt, dass sie viel schneller ist als am Vortag. Und ist halt bis reingeflogen, hat in der Luft halt Angst bekommen und hat auch nur gedacht, ich will nicht drüber fliegen und hat deswegen nach innen gezogen. Aber innen macht der Wallride natürlich noch mehr zu als außen, ist in der Situation an auch irgendwie schwer. Also es war einfach eine Panikreaktion, schwer abzuschätzen. Und dann hat sie innen die Kräfte nicht halten können, meint auch, ihre Hose ist zerrissen vom Hinterreifen und so, weil es halt so runtergedrückt hat einfach. Und dann hat sie es nicht halten können und ist drüber geflogen. Und ja, war einfach echt ein saublöder Zwischenfall, da sieht man auch mal wieder, wie gefährlich halt dieser Wind auf dem Motorway scheinbar ist.
Dann muss wahrscheinlich auch ein bisschen zur Verteidigung von Nina da im Allgemeinen ausrücken, bis man muss sich einfach vorstellen, die haben da, auch die Damen haben da knapp 60, 62 km/h drauf, das ist fast gleich schnell wie die Männer.
Ja.
Und dann springst du dort, das sind 12 Meter, 12 bis 15 Meter, in eine 90-Grad-Kurve rein, die fast zu 90 oder fast senkrecht ja. aufgestellt ist, was ja. da einfach für unglaubliche Gehkräfte wirken. Und Greg Minnaar vor 3 Jahren hat das ja probiert reinzuspringen im Rennlauf und hat es dann auch versaut und ist ja. fast ausgeritten. Und mir ist dasselbe passiert 2017 bei meiner letzten Weltcup-Saison. Im Training habe ich das manchmal probiert, außerhalb vom Weltcup-Wochenende. Da bin ich das mal reingesprungen und denke, ja, bringen tut das im Rennen nichts, das ist echt wild. Und dann ist mir aber dasselbe passiert im Rennlauf, da hatte ich auch ein Blackout und ich wollte dort nicht reinspringen und habe einfach auch zu wenig weggedrückt und nur so halb und bin da irgendwie dann da reingeflogen und bin auch weit geworden und quasi habe danach den nächsten Wallride, wo die alte Strecke noch war, verpasst. Also das ist echt eine technisch ganz, ganz schwierige Sache, das zu meistern, und du musst da wirklich on point reinladen und vollkommen bereit sein, dass du dann nicht zerschellst. Und auch Miriam Nicole ist ja in diesem Anlieger gestürzt, also die ja. hat im Anlieger zerwurzelt, weil sie einfach gesagt, sie war krank und hat den Druck nicht mehr ausgehalten.
Ja.
Also da mag wirklich, man könnte alle Kreuzzeichen machen, was es gibt, dass Nina Wiese da abfliegt und dahinter bei der Wiese, da ist nichts da, die ist auch immer sumpfig, die mussten für die Zuseher einschottern, dass die halbwegs weich ist, und mit dem will ich es eigentlich abschließen, Gott sei Dank ist da einfach nicht mehr passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das kann man so sagen. Die Erfolgsgeschichte des Wochenendes, was das Frauenrennen angeht, war natürlich mal wieder Gracie Hemstreet. Eigentlich ähnliche Story wie in Lunenville, nämlich dass sie im oberen, eher flachen Teil der Strecke und gerade auf dem Motorway ein bisschen Rückstand sich eingefahren hat. Ist einfach durch ihre geringe Größe, geringes Körpergewicht und dann hat sie auch noch beim Einstieg vom Motorway einen Fahrfehler gemacht. Hat sie auf gut Deutsch gesagt ein bisschen verkackt. Aber unten, je steiler und schneller es wurde, desto mehr war sie in ihrem Element und war da wieder sichtbar die schnellste Fahrerin. Also einfach mega starker Rennlauf von Gracie Hemstreet. Dieses Mal nicht ganz so mit nicht ganz so viel Vorsprung wie in Lunenville, aber jetzt der zweite Sieg in Folge. Die surfte auf der richtigen Erfolgswelle gerade.
Ja, es ist total krass. Ich finde es auch heftig, weil sie ja in ihrer ersten Elite-Saison nicht so ganz vielleicht eingelöst hat, bis dann am Ende in Mountain End, was man sich vielleicht von ihr gedacht hat. Ich glaube, Probleme hatte, sich zu qualifizieren am Anfang und jetzt einfach auf dieser krassen Erfolgswelle fährt. Und ich habe noch auf Instagram nachher so ein Video gesehen, wo jemand ihre Wurzels, also ihre Waldsektion und die von einer Newcock übereinander gelegt hat und man sieht es einfach richtig, wie sie total auf Attacke fährt, richtig loose ist. Einfach einen aggressiven Fahrstil da hinlegt und immer mehr Zeit rausfährt und einer Newcock fährt es auch gut und sauber, aber hat einfach nicht diese Intensität am Ende der Strecke und ja, hat es deswegen, kann man sagen, das Rennen auch verloren, wobei sie über den zweiten Platz sicherlich auch sehr happy sein wird.
Ja, man sieht es, du hast es schön beschrieben, braucht man gar nicht viel zu sagen, an der Körpersprache, wie sie im unteren Bereich, sie lässt das Rad laufen, das Rad arbeitet, ihr drückt die Ding rein, wird los, haut den Körper rein, das hat sie in Lunenville auch schon gemacht und hat da wieder im technischen Bereich das Rennen gewonnen und die Abwechslung tut dem Sport richtig gut, Back-to-Back-Win für sie, die Grand Damen haben ausgelassen.
Ja, haben gepatzt.
In dem Sinne ist auch ein Indiz einer kleinen Wachablöse. Die werden natürlich alle dagegenhalten müssen. Aber jetzt haben wir einfach das, dass die eine Newkirk Hemstreet in gewisser Weise jetzt vom Fahren ein neues Level reinbringen. Die anderen werden sich anhalten müssen. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Damensport auch gebraucht hat.
Ja. Ja, wenn man sich die Gesamtwertung anschaut, liegt jetzt Gracie Hemstreet vor Tani Seagrave, dahinter Vali Höll, die hier Dritte geworden ist. Und Anna Newkirk ist auch noch mit im Rennen dabei. Anna Newkirk natürlich auf dem zweiten Platz, 0,8 Sekunden Rückstand. Wieder ein sehr starkes Rennen. Die Top 4 in der Gesamtwertung trennen jetzt gerade mal ungefähr 50 Punkte, also eigentlich nichts.
Die Top 3, 15, ist, oder? Wenn ich es im Kopf habe. Irgendwie so. Und das wollen wir haben, wir im Sport. Und das ist, glaube ich, das Wertvolle, das wir jetzt erleben dürfen.
21 Punkte in den Top 3 und 40 Punkte in den Top 5. Das ist wirklich krass, ja. Super eng.
Das ist ein Quali-Sieg. Weniger.
Ja. Und da hätte man, also dass es eng zur Sache geht, hätte man wahrscheinlich schon vor der Saison gedacht. Aber so die Besetzung der Spitze, die überrascht mich dann doch ein bisschen, weil bei Gracie Hemstreet und bei Anna Newkirk sind natürlich beides sehr starke Fahrerinnen, beide so auf dem, eher auf dem Aufstieg. Aber da hätte ich doch gedacht, dass eher eine Marine Kabirou oder eine Miriam Nicole eben so in der absoluten Weltspitze drin ist. Aber ja, da ist schon spannend, wie sich da bei den Frauen gerade einiges tut und von einer Wachablösung zu sprechen, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber so ein paar etablierte Fahrerinnen werden jetzt schon denken, so, oh, jetzt in der zweiten Saisonhälfte müssen sie sich ganz schön ranhalten.
Ja, und das ist ja, das meine ich damit, glaube ich, was gut ist, wenn wir jetzt zurückdenken, wer hat in den letzten Jahren Weltcups gewonnen? Also fällt uns die Miriam Nicole, Tani Seagrave hat in den letzten 2 Jahren dann wieder geschafft und dann die Omnipräsenz und Dominanz von Wally in Gesamtweltcup und Weltmeistertiteln und Marine Kabirou.
Ja.
Und die vier haben, was ja auch schon eine gewisse Abwechslung ist, aber die waren etabliert und dass da jetzt Anna Newkirk hat ja letztes Jahr schon angeklopft, die war glaube ich zweite in Leogang, Hemstreet, wie gesagt, in Kanada letztes Jahr aufgezeigt und die kommen jetzt in eine tragende Rolle und jetzt ist aber das Schöne, wir haben doch 7 Weltcups, wir haben eigentlich in der alten Zeitrechnung jetzt noch eine ganze Weltcup-Saison vor uns und haben aber schon 3 richtig, richtig geile Rennen mit extrem viel Dynamik gehabt und das ist auch, was der Sport, glaube ich, braucht, um die Breite zu kommen, dass mehr Wiederholungen von Rennen sind, dass der was einmal einschaltet und dann, ja gut, jetzt ist, was soll ich jetzt machen, 2 Monate habe ich schon wieder vergessen, dass es einen Sport gibt.
Und das stimmt, ja.
Na, und was da sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass eben Fahrerinnen wie Gracie Hemstreet oder Anna Newkirk in den letzten Jahren eben auch nicht diesen Protected-Status hatten. Also der Protected-Status gerade bei den Frauen, der war auch eigentlich immer an dieselben Fahrerinnen vergeben, die halt immer safe im Finale dabei waren. Und gerade bei 10 Fahrerinnen, wenn dann irgendwie schon 3 oder 5 Plätze vergeben waren, dann hast du halt automatisch deine Punkte für die Gesamtwertung gesammelt. Und das ist jetzt bei 15 Fahrerinnen ohne Protected-Status nicht mehr so. Und ich glaube, das beschleunigt das auch nochmal ein bisschen, dass da jetzt etwas unbekanntere Fahrerinnen so weit vorn liegen. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool zu sehen.
Ja, unterschreibe ich hier sofort diese
Aussage. Und ja, vielleicht ein Wort über Walli auf Platz 3, nachdem sie, ich glaube, Time Training und Quali recht krass dominiert hat. Markus, hast du da irgendwelche Insights? Wie hat sie sich geäußert nach dem Rennen?
In Polen war sie Time Training und Quali vorne. Diesmal war sie
Nur Quali
vorne. Ah, okay. Da, sie war ja oben im oberen Bereich auch wieder vorne.
Ja, dominierend.
Relativ klar. Und dabei haben wir diesen Mix, dass halt sie viel stärker ist im Flachen und den schnellen Passagen als Hemstreet. Mhm. Nur Hemstreet hat unten das Rennen wieder umgedreht, wo Walli einfach, sagen wir, sie ist gut gefahren, aber nicht an diesen Wochen auf diesem Level von Hemstreet und Newkirk. Und das zeigt sich jetzt einfach. Mhm. Und das ist, ich sehe es als normalen Prozess und wenn man zurückdenkt, Walli hat ihren letzten Weltcup letztes Jahr in Leogang gewonnen. Ja. Das ist über ein Jahr her, sie hat die Weltmeisterschaft gewonnen, weil das eine unglaubliche mentale Leistung war, da wie sie da angedruckt hat. Und jetzt würde ich das ich würde so einordnen, als normaler Prozess, was viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler erleben. Sie war halt extrem lange immer hoch oben, immer voll da, immer konstant und das wird dann oft wahrscheinlich selber und von außen dann zu wenig wertgeschätzt. Ja, die hat wieder gewonnen.
Ja.
Und jetzt merkt man, was heißt das, dieses eine, ja, die hat wieder mal gewonnen. Klar, dass Walli gewonnen hat.
Ja.
Und das ist, was da dazugehört, auch bei den Damen, ein Weltcuprennen zu gewinnen, was da alles passen muss, vom Mentalen, vom Bike, von der Einstellung, von der Linienwahl, vom Commitment, wie man reingeht, vom Umfeld, von den Medien. Der Druck ist ja auch riesengroß in Leogang, die Erwartungshaltung. Ja, weil ich hier, weil ich dort, extrem viele Medientermine, da kommt so viel zusammen. Ja. Und das ist immer noch Dritte geworden. Und da muss man, glaube ich, das auch einmal so mehr wertschätzen. Und ich glaube, das zeigt auch, das macht so Siege so wertvoll. Und muss man mehr wertschätzen, auch jetzt für eine Hemstreet, wenn die gewinnt, was das eigentlich heißt, mit dem will ich das unterschreiben.
Ja.
Und jetzt ist so ein Thema, dass Walli natürlich Schwung holen wird, die kann man nicht vorstellen, dass sie das jetzt da so gefallen lassen will. Und dann muss man überlegen, was macht man und was muss ich machen, dass ich dort wieder vorne lande. Und dann so hebt sich das Level nach oben. Und auch gilt auch Miriam Nicole hoffentlich wieder okay. Tanis Sigurður mit dem Riesenhype und High und erster Weltcup-Sieg, neues Team hin und her. Und es ist jetzt schon eine harte Landung, auch mental, wo sie immer noch davon zehrt, mit der Verletzung ist es ein wenig am Finger vom
Crash, genau,
glaube ich.
Ja.
Und so würde ich das gerade ein bisschen einordnen.
Dann lasst uns noch zum Finale der Männer kommen. Die sind ja auch noch gefahren. Da gibt es auch einiges zu berichten. Wir haben ein paar Sachen eben schon angeschnitten. Aber durch die neue Struktur, dadurch, dass die 10 Schnellsten aus dem Last Chance Qualifier jetzt direkt als erstes fahren, ist, was die generelle Dramaturgie angeht, direkt zu Beginn des Finales kommen da schon einige Heavy Hitter. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, nicht nur aufgrund der Engelsstimme von Markus, den Livestream pünktlich zum Start einzuschalten. Und da fand ich...
Gregor macht den nicht so.
Nein. Ich habe den richtigen Livestream ja noch gar nicht geguckt.
Ich war halt diesmal auf Servus TV. Also ist ja.
Ach so, was?
Ja, ja, ja.
Oder nicht bei Eurosport?
Nein, ich war auf Servus TV.
Okay, das habe ich gar nicht.
So viel hört er uns zu. Moritz, alles klar.
Immer die Rückkehr. ich fand es da echt interessant, weil direkt als erstes Matt Walker gefahren von Track Factory Racing, jetzt das erste Mal im Finale und ist auch, glaube ich, eine 3-0 gefahren, also glatt 3 Minuten, wo ich schon dachte, oh, also direkt der erste Fahrer schon schneller als die schnellste Quali-Zeit. Und Matt Walker hat ja auch schon in Leogang gewonnen und ich dachte, das wird jetzt schon erstmal so die erste Richtzeit, mit der Matt Walker wahrscheinlich auch so in die Top 10 kommen könnte. Und dann kam direkt danach Ronan Dunn im oberen Teil in der Stump-Sektion mit einem ziemlich ordentlichen Fahrfehler, der ihm aber, glaube ich, nicht viel Zeit gekostet hat. der dann irgendwie nur 2,58 gefahren ist und anderthalb Sekunden vorlag. Und der hat da damit dann die erste Richtzeit des Tages gesetzt. Das fand ich einen sehr beeindruckenden Run. Wird für ihn auch wahrscheinlich eine Genugtuung gewesen sein, nachdem Ludenwiel ja nicht so gut für ihn ausgegangen ist, beziehungsweise für sein Hinterrad. Finde ich schon spannend, wie jetzt das Männerfinale eben von Anfang an, wie es da zur Sache geht. Wie habt ihr es miterlebt?
Ja, also vor Ort ist es auf jeden Fall cool, würde ich sagen, gerade für die Zuschauer. So ein bisschen besteht natürlich die Gefahr, gerade wie es jetzt war mit den letzten Fahrern, dass die so abgeschlagen waren, dass dann so ein bisschen die Luft und die Spannung raus ist. Hat jetzt, glaube ich, aber nichts mit dem Format zu tun. Ja, für mich selber ist es relativ stressig, um das Rennen jetzt zu dokumentieren, weil einerseits will man natürlich irgendwie so ein bisschen den Zielbereich und die letzten Meter zeigen. Andererseits möchte ich natürlich schon irgendwie, wenn der Andi kommt und ich denke, der Andi ist der Favorit oder sowas, dann möchte ich natürlich im Ziel stehen und die Emotionen haben und so. Deswegen bin ich super viel, ich bin zweimal zwischen dem Red Bull Gap und dem Ziel hin und her gerannt. Das war echt krass, ich war fix und fertig. Ich war quasi bis zum Andi, war ich oben in der Nähe von dem Gap und in den letzten Kurven, dann bin Andi im Ziel und dann nach dem Andi bin ich wieder hochgerannt, zumindest bis zu dem, wo dieser Leogang-Löwe oben hängt. Genau, das ist auf jeden Fall ein bisschen, also als Fotograf ein bisschen stressiger, aber ich finde es an sich ganz cool, wenn man so relativ früh schon eine krasse Zeit hat und macht so ein bisschen spannender zu beobachten, hält das jetzt, wie nah kommt einer ran, dann kommt vielleicht ein nicht ganz so bekannter Fahrer, der aber schon relativ nah dran ist, man denkt so, boah krass, da geht vielleicht heute noch richtig was, also mir gefällt es eigentlich ganz gut.
Ja, und es hat echt mehrere Muskeln gehabt, das Rennen, weil, wie Moritz es gesagt hat, immer haben wir gedacht, Halleluja, Alter, wenn die jetzt schon so Zeiten fahren, wo führt das hin und was ist der Grund dafür? Weil auch der Rücken wieder ein bisschen weg war, den sie in Q2 ja noch hatten. Da kommt man schon so rein interpretieren, dass die Q2 um 1,3 Sekunden sogar schneller war, die Strecke, als wie Q1. Mhm. Und oben war es aber windstill jetzt an diesem Renntag, aber es war einfach mehr Feuchtigkeit im Boden, Lichtschatten war weg, also bessere Sicht. Und dann ist Andi, ja, 1/1 hinter Ronan Dunn, echt, oh Gott, also diese 1/1, wenn die noch ärgern. Und dann ist aber gleich, irgendwie hat dann gleich ordentliche Zeit nochmal runtergelegt und nicht, okay, jetzt werden Ronin und Andy da durchgereicht und brauchen wir eigentlich nicht mehr über die Platzierungen sprechen. Ja. Am Ende des Tages fällt den beiden dann 1,6 Sekunden auf den Sieg und dann denke ich, oh Gott, das war wieder richtig knapp.
Ja.
Also das war, haben mich auch viele gefragt, was dann das Urteil war, warum quasi dann die Hinteren überhaupt nicht mehr performen konnten. Aber auf den Wind zu schieben, wäre mir jetzt zu einfach, aber von der Körpersprache und Co. waren die Hinteren dann einfach nicht auf diesem Niveau. Die waren
unsauber, ne?
Ja, die waren nicht auch ein Verger, ein zum Beispiel, wo die gelandet sind, in Piron.
Ja.
Also, aber die haben auch unten im Wald nicht so ausgesehen, wie die Top-Leute, wie Henry zum Beispiel.
Ja, also mich hat es auch gewundert. Ich habe auch kurz gedacht, so, boah, das muss der Wind sein. Ich stand unten im Ziel und sehe so, krass, 2,3 Sekunden Rückstand oder irgend sowas. Das muss der Wind sein oder so. Aber dann habe ich mir auch abends nochmal im Replay angeguckt und gedacht, okay, dann die fahren sichtbar unsauberer. Die sind ja schon oben auf den Off-Camera-Wiesen und so. Es ist Hinterrad weggegangen, beim Verger ganz komische Fahrfehler drin. Einfach nicht so durch die Stümpfe geschwebt und unten dann auch nicht. Und dachte ich, okay, nee, das war einfach jetzt Zufall, dass halt die beiden Fahrer, sie waren ja beide überrascht. Also da hat richtig gesehen, auch der Jordan Williams zum Beispiel, der ist durchs Ziel und hat so richtig nervös sich umgedreht und auf die Zeit geguckt und ist in sich zusammengesackt sofort. Er konnte es nicht glauben, dass er irgendwie 3 Sekunden hinten ist oder so. Und bei den anderen auch genauso. Also sie haben es einfach nicht glauben können.
Ja.
Ja, also die Top 3 aus der Quali, Jordan Williams, Loris Verger und Amaury Piron, wo man eigentlich bei allen drei sagen könnte, an einem normalen Tag fahren die um den Sieg oder zumindest ums Podium mit, sind dann 15., 17. und 18. geworden. Also eigentlich unter ferner Liefen. Noch am ehesten, wer das so in seinen Werdegang integrieren kann, wird Jordan Williams sein, der jetzt einfach aus einer langwierigen Verletzung kommt. Da sind noch einfach so Setbacks wahrscheinlich ziemlich normal für den Prozess. Aber Loris Verger auf dem 15. Platz, Amaury Piron auf dem 18. Platz, das wird definitiv nicht deren Anspruch sein. Und ich kann mir auch nicht so ganz erklären, woran es da lag. Da ja, war es wieder so ein bisschen schade, dass man im oberen Bereich nicht so wirklich was vom Run gesehen hat. Aber ich jetzt so als Laie, der es im Stream geschaut hat, würde ich auch sagen, die Intensität hat gefehlt.
Ja, und sie konnten ja auch im unteren Bereich nichts aufholen. Da hat ja Goldstone minimal was verloren oder schon im Wald, der war ja am Motor, aber überraschend schnell wieder, was ich im Kopf habe, der hat da haben ja alle dann so, also für seine Verhältnisse hat er schon viel verloren, aber nicht so viel, wie man vielleicht glaubt, dass er verliert. Und das war einfach eine konstante Fahrt. Wenn man Bruni wieder mit Exerzierklinge gefahren, fehlerfrei, dann haben wir gedacht, das kann schon schneller gehen, aber war nicht mehr viel. Aber für mich ist jetzt als die Story des Tages, ist für mich schon, eben jetzt gesamte Betracht aus deutschsprachiger Sicht, es hat, glaube ich, noch nie drei Deutschsprachige in den Top 10 gegeben. Ich glaube, über Henrik Hiefer müssen wir dann ausführlicher sprechen, weil die Storyline dahinter, was alles war, war richtig geil. Aber das Max Hartenstein, Cor Bundy und Henrik Hiefer, das ist schon richtig gutes Zeichen, und das haben wir uns vielleicht, oder habe ich mir das immer so gewünscht, dass wir da eine neben den ganzen englischsprachigen Märtyrertum über alle Fahrer, die da gut zusammenhalten und die Medien dominieren, haben wir jetzt diese Gegenbewegung, haben schnelle Leute da, von Damen, Herren bis Juniorinnen. Und ich finde das eine richtig, richtig gute Entwicklung und bin richtig gestoked für Max auch, und aber natürlich auch für Henry.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie du gesagt hast, nicht nur bei den Männern, Max auf 10, Henry auf 3, Andi auf 8, bei den Frauen mit Walli, mit Camille Ballange, die ja auch zu den deutschsprachigen Fahrerinnen zählt, bei den Juniorinnen sowieso mit Rosa Zierl, Lina Frehner. Das ist schon richtig gut, und ich schiebe es einfach mal auf die mediale Berichterstattung seitens MTB News, die da...
genau.
Die auch so weitermachen. Und wenn wir jetzt diesen Podcast hier regelmäßig durchziehen, dann warten wir noch 5-6 Jahre ab, und dann ist es dann, können wir nur noch die deutsche Hymne nach dem Rennende spielen.
Genau. Ja. Aber ich fand es tatsächlich auffällig. Ich habe mir nämlich den Downtime-Podcast angehört zum Rennen, und dass sie den Henry so ein bisschen so behandelt hätten, als wäre der aus dem Nichts gekommen. Ich denke so, Leute, der Typ war Juniorenweltmeister. Also bitte, der war 2 Jahre lang einer der besten Junioren in einem saukrassen Jahrgang. Also da waren ja auch lauter Leute, den Ryan Pinkerton und sowas, mit dem er sich gebettelt hat. Wo man irgendwie auch sagt, das ist so einer von den Leuten, die gerade richtig krass in Form kommen und so. Also klar, das war jetzt das beste Ergebnis, und ich hätte jetzt auch vielleicht nicht unbedingt darauf gewettet, dass er auf dem Podium landet, aber der ist das ganze Jahr schon sauschnell.
Ja, vergiss mir mal die scheiß Story during this Wort, was er in Lunenville hatte, weil er war da schon, glaube ich, Siebter oder war Fünfter in der...
Siebter in der Quali.
Siebter in der Quali. Der hätte da genauso wahrscheinlich performt schon, ist das natürlich jetzt unter dem Radar gefallen mit dem Missgeschick. Ja. Und jetzt hat er abgeliefert, und schaut er den seinen Körper an, die Oberschenkel von dem. Das ist eine Maschine. Und kommt auch mega sympathisch rüber, komplett down to earth, hin und her. Das Interview habe ich auch super gefunden. Also wir brauchen ja mehr, das ist ja das Wichtige jetzt, dass nicht immer alles auf dem Andy Kolb hängt, so ein bisschen aus unserer Deutschsprachenbrille raus. Früher mit dem Nick Bär aus Schweiz war das eigentlich. Früher war es der Klaus, mal, dann habe ich immer so ein bisschen reingepfuscht, ein bisschen, aber so ordentlich auch nicht. Und jetzt kann auch andere Fehler machen, wir haben trotzdem Präsenz, und das ist das, der Sport entwickeln kann, das braucht Leogang, extrem viele deutsche Zuseher in Leogang, auch die Bikepark-Besucher, aber auch für den Weltcup. Und so, da kommt auch für uns dann Selbstbewusstsein, ja, wir können das auch. Und wenn man jetzt MS-Racing noch dazu nimmt, haben wir zumindest einen deutschsprachigen Juniorensieger als Team. Also das performt ja auch. Und jetzt war Cube stark, es ist Canyon stark, YT richtig stark, was alles deutsche Radhersteller sind. Und da kann man schon, glaube ich, ein bisschen jetzt auch klotzen und da mit erhobenen Hauptes die Jungs oder generell so, der deutschsprachige Sport, ja, wir können auch schnell bergab fahren.
Ja, was du gerade gesagt hast, Markus, was ich auch nochmal auf jeden Fall erwähnen will, das Interview mit Henry. Also ich habe mich erstmal mega gefreut, dass Henry dann so gut gefahren ist. Ich war den Tag über am Samstag verhindert. Ich hab mein Handy den ganzen Tag im Flugmodus gehabt, weil ich mir unbedingt abends das Live-Replay anschauen wollte. Ich habe mir das Rennen dann irgendwie so um 11 Uhr abends angeschaut, und ich hatte nur von Gregor irgendeine Nachricht in der Vorschau, ich glaube in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe gelesen, so irgendwas mit Luca Shaw und Podium. Und da hast du geschrieben, dass du es super fandest, dass Luca Shaw irgendwie vom Podium mit dem Rad von Henry runtergedroppt ist, und ich hatte nur gelesen, Luca Shaw Podium. Und dann kam Luca Shaw, und der fährt ja dieses Jahr auch super konstant, und ich dachte, okay, der wird dann am Ende auf dem Podium gelandet sein, keine Ahnung. Dann habe ich seine Zeit gesehen im Replay und dachte so, nee, was ist jetzt hier los? Aber das fand ich schon mal krass, und dass dann Henry wirklich Dritter geworden ist. Ich habe eigentlich so irgendwie ein paar Fahrer vor Schluss dann gedacht, ja okay, Henry gerade Dritter, aber es kommt halt noch Vergier, es kommt noch Pierron, es kommt noch Jordan Williams. Irgendwie dachte ich, wenn Henry vielleicht in den Top 5 landet, irgendwie, dann wäre es schon ein sensationell gutes Ergebnis, dass er dann wirklich auf dem Podium gelandet ist. Wahnsinn. Aber wie er sich dann dahinstellt und dieses Interview danach meistert und wie sympathisch und bodenständig er rüberkommt, das fand ich eigentlich noch schöner, weil es ist nicht nur fahrisch ein total verdientes Ergebnis, sondern auch menschlich fand ich es mega cool von ihm. Und dann hinterher zu sehen, wie er in die Canyon Pits reinkommt und da stehen halt Fahrer wie Lucas Shaw oder Troy Brosnan oder Fabien Barrel, der jetzt auch nicht irgendwer ist, sondern einige Erfolge in seiner Karriere gefeiert hat. Und alle sind halt da und feiern den Henry. Also das muss ein absolut surreales Gefühl gewesen sein und sieht mir auch nach einem sehr, sehr coolen Teamzusammenhalt aus.
Ja, voll. Das hatte ich ja auch, ich habe es auch in den Fotobericht reingeschrieben, das auch ein Bild reingemacht davon. Ich fand es halt cool, wie Lucas Shaw ins Ziel kommt und sieht halt seine Zeit und ist erstmal voll enttäuscht. Dann diese typische Runde, so Kopf hängt runter, atmet noch voll durch, ist mega im Arsch und dreht so eine Runde durch die Zielarea. Dann hast du gesehen, dass er so nach 10 Sekunden rechts rüber guckt auf, oder ein paar Sekunden halt rechts rüber guckt, wer sitzt denn gerade im Hotseat. Und ich habe die ganze Zeit mit der Kamera draufgehalten, immer wieder Bilder gemacht und du hast genau gesehen, wie die Augen so hochgehen in dem Moment, wo ein Henry im Hotseat sieht, so richtig breit gegrinst, yeah, und zeigt dann auch so rüber und hat sich so mega gefreut. Und davor war er halt so richtig fertig und total enttäuscht, hast du total gemerkt, also ganze Körpersprache und dann hat es ihn, ja, ich fand es aber cool, wie sehr es ihn gefreut hat, das Bild dann auch in den Fotobericht reingepackt, weil ich es irgendwie einen saucoolen Moment fand und es wirkt auf jeden Fall so, als hätten die bei Kenny dann einen sehr coolen Teamzusammenhalt, eine coole Dynamik.
Ja, und was ich auch mega gut fand, als dann Canyon als Team of the Day nochmal aufs Podest kommen durfte, dass dann Henry und sein Mechaniker den Regenschirm aus Ludenwiel dabei hatten und aufgespannt ja. hatten. Fand ich richtig gut.
Ja.
Also ja, besser hätte dieser zweiwöchige Block eigentlich für Henry nicht enden können. Wenn wir auf jeden Fall noch ganz kurz erwähnen sollten, Lucky Stevens McNabb auf dem 4. Platz und Laurie Greenland auf dem 5. Platz, beide zwar leider nicht auf dem neuen Podium, aber nach eher stottrigen Saisonstarts jetzt wirklich richtig gute Ergebnisse und dann natürlich noch das Duell Loic Bruni gegen Jackson Goldstone, 0,059 Sekunden Abstand, also 600stel Sekunden. Was hat eurer Meinung nach den Ausschlag gegeben? War es das Gap in den Wallride rein?
Nee, ich glaube, das Gap in den Wallride hat eher so 2/3 gekauft. Also, man kann auch froh sein, dass Goldstone nicht um die 600stel hinten liegt. Dann hätte er sich vielleicht ein bisschen geärgert im Nachhinein.
Aber du musst schon sagen, es sah geil aus.
Es sah ja, mega, geil. Also die Clips sind unglaublich geil. Und wenn du das auch so quasi wie bei mir in der Arbeit den Leuten so zeigst, die was jetzt weniger dann oft mit dem Sport zu tun haben, die kannst du oft nicht einschätzen, wenn du mal wirklich bewusst dort stehst bei dem Wallride in Leogang. Mal vielleicht auch das mal, alle, die was der Bikepark-Besucher sind, hoffentlich sage ich jetzt keinen Blödsinn, nicht springen, sondern bleibt dort mal stehen und seht euch den Abstand an.
Er landet, das sind ja fast 20 Meter.
Ja, und da hoch, in dieser Präzision da hoch oben rein zu landen. Aber ich glaube, der Unterschied hat den Momentum ausgemacht, weil Goldstone war, glaube ich, in der Quali schon besser. Bruni war ja da fast selber schockiert. 16. Ja. Und gesagt, er hat nichts jetzt speziell schlecht gemacht. Er hat einfach nur ein, zwei Kurven nicht erwischt, hat nicht zum Moment drin gewinnen, du bist 16.
Ja.
Da sind wir auch Verger und Perron jetzt im Finale. Und dann ist, glaube ich, wir haben jetzt zweimal Kanada gewonnen, Hemsworth nimmt den Drive mit Goldstone sowieso und dann hat das einfach gut umgesetzt und die 500stel können wir jetzt überall suchen, vom Zieldurchlauf bis zum Start raustreten in der ersten Kurve, das ist, du hast es glaube ich gesagt, Moritz, es ist nicht einmal ein Meter Unterschied am Ende des Tages. Also.
Ja, ich finde es auch schwer zu vergleichen, die beiden Läufer. Irgendwie Bruni macht halt sein Bruni-Ding, ist wie eine Dampflok, fährt wahrscheinlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit die ganze Zeit, egal wo. Und ich glaube, wenn man die so stelle ich es mir halt vor. Und wenn man die Läufe übereinander legen würde, wäre der Goldstone wahrscheinlich mal 20 Meter vorne.
Ja, genau,
30 wieder hinten, hinten, dann mal wieder da. Ja, am Ende war es einfach knapp, aber ich glaube, vergleichen kann man das kaum. Die fahren so unterschiedlich. Unterschiedlicher können zwei Fahrer wahrscheinlich gar nicht darunter
klettern. Das stimmt. Ich fand es so beeindruckend, wie Jackson Goldstone in den Motorway gefahren ist, also wie er aus der Stump-Sektion rauskommt und dann die Rechtskurve vom Motorway nimmt, über die Wurzeln drüber springt, dann auch in der Luft eigentlich durchgehend pedaliert, um die richtigen Gänge zu treffen. Also der macht da eigentlich alles perfekt. Das sieht aus wie ein Videospiel auf Expert-Level, was man aber so richtig krass kann, wie wenn du bei Tony Hawk's Pro Skater so eine 17-fach-Kombo machst, so fährt der Jackson Goldstone da. Und trotzdem ist er dann am Ende auf dem Motorway, glaube ich, 1,2 Sekunden hinter Bruni, der einfach durchdampfwalzt. Es sind komplett unterschiedliche Fahrstile und finde ich aber auch geil, dass da nicht der eine Weg zum Erfolg führt, sondern dass es im Downhill tatsächlich so unterschiedliche Ansätze gibt. Und dann nimmst du noch einen Menard dazu, der irgendwie so gefühlt 3 Meter hoch ist und nochmal ganz anders fährt. Ich fand es interessant, Bruni hat gesagt, er hätte irgendwie im oberen Teil einen recht dicken Fehler gemacht, der ihn das Rennen gekostet hat. Aber was da genau passiert ist, habt ihr das mitbekommen? Weil für mich war das nicht ersichtlich.
Ja, Andi hat auch gesagt, dass er oben viele Fehler gemacht hat. Und wenn wir jetzt von Fehler sprechen, ist das, wenn dein Hinterrad kurz rutscht und es staubt auf, dann hast du dann jetzt 2 Zehntel irgendwo wo hängen, verpasst eine Linie und das ist dann schon der Fehler. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man das komplett offensichtlich sieht.
Und steht vorm Baum,
muss ja, Fuß genau, rausmachen. Ja, genau, ungefähr so Fuß raus. Sondern da sind wir jetzt echt absolut in der Präzision unterwegs und das hat Golson wirklich stark gemacht, die Ausfahrt, wie du sagst, da auf dem Motor, weil er hat angesagt, ja stimmt, da waren wir zu konservativ auch unterwegs, schauen, dass wir die Linie genau treffen und Schwung mit rausnehmen und der hat das einfach wirklich brachial durchgezogen.
Ja, krass.
Ja. Ansonsten, was ich noch interessant fand, Jackson Goldstone, wahrscheinlich der leichteste Fahrer im Männerfeld, ich weiß nicht, ob im gesamten Männerfeld, Junioren mit eingeschlossen, aber sicherlich im Elitefeld, gleichzeitig aber auch wahrscheinlich gemeinsam mit Reese Wilson und Henry Kerr, der Fahrer mit dem schwersten Rad. Über 20 Kilo wiegt das Ding, hatte irgendwie 1,9 Kilo Bleigewicht und noch 500 Gramm Massedämpfer an seinen V10 geschraubt. Aber scheint für ihn zu funktionieren. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt in Val d'Isol, was da ausgepackt wird, ob jetzt noch mehr Gewichte an die Gewichte gespackst werden. Und was auch super schön war, auch wenn es nicht ganz fürs Finale gereicht hat, aber Dakota Norton, werdet ihr euch sicherlich sehr gefreut haben, den wieder auf der Strecke zu sehen. Gregor, du als Fotograf sowieso, weil ein Style wie Dakota Norton hat sonst niemand und Markus als alter Mondracker-Spezi, du natürlich auch.
Ja, ich habe auch kurz mit ihm im Trackwalk geredet, weil er war auch mit 2 Regenschirmen unterwegs und habe ich nur so gemeint, so nah bist du hier auf dem Loris Verger Trackwalk-Programm, weil der ja auch immer 2 Regenschirme hat. Und meinte er, nein, er hat irgendwie seine Stöcke vergessen und er war so lange nicht mehr dabei, hat mit so vielen Leuten geredet. Unten ist ja ein Sportshop sogar und habe ich auch gesagt, warum bist du nicht in den Shop gegangen? Meinte er, ja, er saß irgendwie im Lift, bis er gemerkt hat, scheiße, ich habe keine Stöcke. Und das Problem ist, er kann noch nicht so gut laufen. Also, und er hat es echt gesehen, er hat es richtig gequält. Er hat ewig gebraucht für den Trackwalk. Der humpelt noch brutal. Hab dann nochmal erzählt, erst einen Monat lang hat er nur im Bett gesessen und konnte nur Suppe essen. Weil, also im Bett gelegen muss man, also konnte nur liegen und hat nur Suppe gegessen, weil er sagt, wenn du dich nicht bewegst, ist halt die Verdauung so runtergefahren, ist dann feste Nahrung nicht so gut. Deswegen hat ihm seine Freundin nur Suppe gekocht. Und dann nochmal vier Wochen danach, also dann 8 Wochen insgesamt, wo er manchmal sitzen durfte, aber nur irgendwie 10 Meter zwischen Bett und Sessel gegangen ist. Und so ging es dann irgendwie weiter und er kann irgendwie überhaupt erst seit ein paar Wochen wieder so halbwegs laufen und sitzt jetzt schon wieder auf dem Downhillrad. Also ich finde es unglaublich und dann die Quali so knapp verpassen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was seine Zeit war, aber er war ja relativ nah dran, sich zu qualifizieren.
Ich glaube, er ist wirklich richtig 302 krass gefahren. Also er war so 1,5 Sekunden hinter Andy Kolb. Und ich glaube, ich hatte beim Lifetiming reingeschaut vom Last Chance Qualifier, da war er mit seiner Zeit gerade so irgendwie 19. oder 20. wäre er in der Q1 geworden. Also so, dass ich dachte, oh, das könnte knapp werden. Und ja, er hat es dann am Ende knapp verpasst, aber wird ihm, glaube ich, ziemlich egal gewesen sein. Auch wenn es natürlich schön gewesen wäre, wenn er da am Finaltag noch einen Run bekommen hätte. Aber wird auch wieder zurückkommen.
Nee, auf jeden Fall. Das fand ich schon krass, was er erzählt hat. Also ich glaube, es hat ihn noch selber ganz schön fertig gemacht und er ist echt happy, dass es jetzt wieder so gut geht. Und ich hoffe jetzt, dass er da sich in der Saison wieder ein bisschen reinfindet, dass er seine Physio gut machen kann und hoffentlich wieder gescheit laufen kann. Das ist ja irgendwie auch nochmal wichtig. Der Typ ist ja irgendwie Mitte 30 oder sowas. Das war schon eine brutale Verletzung, die man, glaube ich, so selten im Mountainbike-Sport gesehen hat. Ist ja auch beim Motocross passiert, aber trotzdem ziemlich heftiges Ding.
Ja, auch da weiterhin gute Besserung. Wenn wir jetzt noch zum Abschluss einen Blick auf die Gesamtwertung werfen. Loic Bruni hat sich wieder das wunderschöne Mintgrün ist es ja gar nicht, eher so giftgrüne Trikot des Führenden in der Gesamtwertung zurückerkämpft. Von Pierron, dem hat er es weggenommen. Der wird wahrscheinlich ganz froh sein, dass er jetzt wieder sein normales Commercial-Dress tragen kann. Und dazwischen noch Jackson Goldstone.
Finde ich krass, dass der Goldstone nicht führt nach 2 Siegen. Und der war zwar in Polen nicht so gut, aber ja, Bruni und Pierron hatten ja auch jeweils ein Streichergebnis im Prinzip.
Das finde ich nämlich auch krass, weil die Top 3, die liegen schon recht deutlich jetzt vorne in der Gesamtwertung. Also dahinter kommen Lucas Shaw und Loris Vergier, die jetzt irgendwie dieses Jahr konstant gut gefahren sind, beziehungsweise man könnte sogar sagen, bei Loris Vergier so konstant okay gefahren sind, aber auf jeden Fall nicht überragend. Also Shaw macht eigentlich das, was er immer macht, fährt so ungefähr um den 5. Platz mit. Loris Vergier hatte jetzt in Leogang wirklich kein besonders gutes Rennen, in Ludenviel auch schon keinen besonders guten Finallauf, wobei er da in der Quali sehr gut war. Hat er da in der Quali nicht sogar gewonnen? Ich meine, er wäre jetzt beide Male
in, das weiß ich tatsächlich nicht mehr auswendig.
Nein, er war Dritter in Ludenwil.
Ja, in der, ja, stimmt. Ja. Aber auf jeden Fall ist er bisher in der Quali jetzt immer sehr gut gefahren, aber hat dann so im Finallauf nicht ganz aufs Parkett gebracht. Aber von den Top 3, also Bruni, Goldstone und Pierron, hatte bisher eigentlich jeder ein Streichergebnis dabei. Und da war das Schlechteste halt der 20. Platz von Goldstone in Polen. Und von Bruni halt in Anführungszeichen nur der 15. Platz in Ludenviel. Ich glaube, das gibt so ganz leicht den Ausschlag. Ja. Und Jackson Goldstone hatte ja in Polen, musste er in den Last Chance Qualifier. Pierron musste auch in den Last Chance Qualifier. Ich glaube, Bruni ist jetzt der Einzige von den Top 3, der noch nicht in den Last Chance Qualifier musste, der es jedes Mal im Q1 geschafft hat. Und da sieht man, dass das auch relativ wichtig für die Gesamtwertung ist. Aber aktuell scheint es so, haben jetzt erst 3 von 10 Rennen. Die Saison ist noch sehr lang, keine Frage. Aber zwischen den 3, die battlen sich jedenfalls derzeit um die Gesamtwertung. Was wäre euer Tipp? In 2 Wochen geht es in Val d'Isol weiter. Ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingsstrecke von Loic Bruni. Was meint ihr, läuft es auf ein Duell zwischen Jackson Goldstone und Amaury Pierron hinaus? Ist Jackson Goldstone jetzt der Fahrer, den es zu schlagen gilt? Oder ist Pierron nach seinem etwas verpatzten Rennlauf heiß wie Frittenfett?
Ich sage, das wird ein Duell zwischen Goldstone und Kolb.
Okay, krass. Ja, gut, der Markus hat da vielleicht noch mehr Einblicke in die inneren, als der Turbo gezündet wird. Andi kann da sicherlich gut fahren. Ich denke auch, Pierron ist so ein Fahrer, der so mit Wut im Bauch richtig krass performen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass der die 2 Wochen nutzt, um sich krass zu resetten, und er weiß, dass er dort gut ist, und wetterabhängig will ich schon sagen, dass Pierron dann ein krasser Favorit ist. Kann man vorstellen, dass Finn Eils immer besser in Form kommt. Da war er scheinbar auch verletzt im Winter, auch wenn irgendwie nicht bekannt ist, was er hatte. Aber Goldstone, klar, ist gerade so ein bisschen der Mann der Stunde.
Vor 2 Jahren im Val d'Isol gewonnen. Letztes Jahr war er dann verletzt. Ich bin auch gespannt. Die letzten beiden Rennen haben jeweils die Kanadier bei den Männern und Frauen gewonnen. Vielleicht sind ja dieses Mal dann im Val d'Isol die Ösis an der Reihe. Jetzt auf Andy Kolb und Wally Höll zu wetten, ist wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ich würde sagen, wir hören uns in gut einer Woche wieder für unser Preview zu Val d'Isol. Ansonsten, wie immer, war mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen über Leogang. Und ich wünsche euch weiterhin eine gute Erholung von diesem anstrengenden Wochenende, insbesondere dir, Markus. Im Alter verkraftet man das ja nicht mehr ganz so sehr wie noch als junger Hüpfer.
Danke für deine wohltuenden Worte.
Wir hören uns. Immer genau. Wieder gerne. Dann macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.